Die Motherhood Penalty, also die Bestrafung dafür, dass du eine Mutter wirst, auf der Euro-Seite liegt bei 61% Differenz. Das finde ich wirklich hart. Und über die Hälfte aller Frauen sagt in Befragungen, dass es ihr wahnsinnig schwerfällt, Kind und Karriere unter einen Hut.
Und wir sagen, okay, was wäre denn jetzt so ein erstes Machtgebiet, was du dir zurückholen könntest?
Wir müssen raus aus der Bubble. Und ich meine, guck mal, wir machen ja mit dem Buch jetzt gerade nichts anderes. Ne? Wir haben das erste halbe Jahr haben wir ganz viel mit Frauen gesprochen. Es war total wichtig, um denen zu sagen, du bist nicht allein und du bist nicht verkehrt und du bist auch nicht schuld an all dem, was da passiert. Ja? Und
genau. Und da hast du auch so schön, du sagst, glaube ich, gern so Sollbruchstellen, ne? Und die größte ist dann Kinder bekommen und Co. Herzlich willkommen bei Mama will reden. Ich bin Saskia Dierkes, Managerin, Business Coach, Mutter und Gründerin vom Be Alice Mentoring, dem Programm, um mit Kind an die Spitze zu kommen. Ich zeige dir, wie du Job, Kinder und Beziehung unter einen Hut bekommst, ohne dabei selbst zu kurz zu kommen.
Du weißt ja, was Sharon Stone gesagt hat.
Ja.
Sharon Stone hat gesagt, Make-up ist Vergebung in Tuben.
Voll schön. Ich muss auch immer sagen, mir tun Männer tatsächlich immer so ein bisschen leid, dass die so gar nicht die Option haben, einfach mal zu sagen, nee, ich will mich jetzt anders fühlen, ich mach das jetzt. Mein Sohn hat das total. Er hat eine große Schwester und die trägt natürlich, wenn sie sich schick macht, dann holt die irgendwelche Kleider raus und so. Und deswegen ist für den total gesetzt, wenn er sich schick machen will, ja dann Kleider. So, dann habe ich ihm irgendwann gesagt, ne, cool, soll er machen, voll gut, es ist auch in seinem Leben gar kein Stress. Und irgendwann habe ich immer gesagt, ich bin nicht so Kleiderfan, auch bei meiner Tochter sage ich immer, also ne, man kann sich auch anders schick machen, es muss nicht zwingend ein Kleid sein. Und dann guckst du aber gerade so die Jungsklamotten an, denkst dir, ja, nee, eigentlich schon, eigentlich sind die Kleider schon das Schönste, was wir haben.
Nicht, ne? Ja, ja. Wobei mein Sohn, wir waren letztens, haben uns auch für eine Party bei Freunden schick gemacht. Und dann hat er sich meinen Kajal ausgeliehen und hat sich völlig selbstverständlich zum Schickmachen Kajal.
Hey.
Mein Mann guckte mich an und sagte, bist du sicher, dass wir es jetzt nicht übertreiben? Wenn er sich damit schick fühlt, ja.
Ja, und das ist ja heutzutage auch, also wie alt ist dein Sohn?
Der ist jetzt 13.
Ja, also das ist ja wirklich eine Welt, ich finde das so spannend. Wir leben eigentlich in einer Welt, wo die Jungs irgendwie Perlenketten tragen, wo Pink die Innenfarbe Nummer 1 für viele ist, wo lange Haare das Normalste der Welt sind. Und gleichzeitig leben wir in einer Welt, in der immer noch Mütter von Kindergartenkindern sagen, die werden gedisst, weil sie lange Haare haben. Mein Sohn kam neulich nach Hause, der ist 5, also bald 6. Und dann sagt er so, ja Mama, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext, irgendwer hätte gesagt, lange Haare wären was für Mädchen. Und jetzt möchte ich so als Feministin, ich möchte da reinspringen und darauf reagieren. Und so muss ich aber halt gar nicht. Der sitzt dann so da und sagt so, hä, die liegen falsch. So, also mein Patenkind ist, der ist 10, ne? Das ist natürlich der coole Große. Der hat lange Haare und der hat lange Haare. Und ist einfach so, für ihn war einfach so, die sind doch faktisch falsch. Also, warum erzählen die denn was Falsches? Es war für ihn so gar nicht, ich musste da überhaupt nicht reingehen. Ich so, warum erzählen denn Leute Sachen, die einfach nicht stimmen? Ich kenne doch ganz viele Jungs, die lange Haare haben. So. Aber es ist nicht jede Lebensrealität, ne?
Erstens das, ne? Und ich gebe dir recht, ja, seit gestern Abend 80 Millionen Bundesliga-Trainer gesehen haben, dass die Jungs alle in knallpinken Schuhen spielen. Ist sicherlich Pink salonfähiger geworden und trotzdem dieses, ne, was ziehen Mädchen an, was ziehen Jungen an, das sind noch sehr, sehr starke Stereotype.
Ja.
Egal, ich meine, ne, ich habe mich immer bemüht, total genderneutral zu erziehen. Mhm. Ich habe dem Konstantin Puppen geschenkt und der Cousin mein erstes Buch über Atomphysik und so weiter.
Genau, mal schön beeinflusst.
Manchmal, dann kommen sie in die Kita, ja, und dann
ja.
Sind sie Prinzessin Lilifee und die Dinosaurier.
Ja. Yeah.
Du bist plötzlich mittendrin in diesem Stereotyp.
Voll. Ne? Lebt ihr ländlich oder in der Stadt?
Nee, wir leben in der Mitte von Düsseldorf.
Ah ja, okay. Weil das fand ich ganz spannend. So eben, wir haben ja viele Kundinnen, die genau solche Storys auch berichten. Ne? So auch, wie es dann in den Kitas abläuft. Und da erleben wir einen sehr großen Unterschied. Also zum einen vom Süden von Deutschland, wie so Rest, wie aber auch ländlich und in der Stadt. Also jetzt so bei uns in Münster, also die Jungs haben halt alle Nagellack, die haben alle die Kleider von ihren großen Schwestern an und die fast alle haben lange Haare und das ist irgendwie so das Normalste der Welt. Gleichzeitig setzen sich so manche Sachen schon durch, ne? Fußballraufen versus Elsa und hast du nicht gesehen so. Aber es ist schon nochmal ein Unterschied. Okay, aber wir verlaufen uns ganz schön.
Ja, ja, genau.
Auch spannend.
Wir sind schon mittendrin, also.
Eigentlich sind wir mittendrin. Ist dein Sohn denn der Große oder ist die Tochter,
genau,
also Sohn und Tochter hast du?
13, die Cosima ist, wird jetzt fast 8.
Mhm.
Insofern mittendrin statt nur dabei, ja.
Cool, sehr schön. Ja, cool. So, pass auf. Unsere Podcast-Gästinnen mögen eigentlich kurze Gespräche. So, das ist ganz wichtig natürlich für berufstätige Mütter. Gleichzeitig werden die Interviews immer ein bisschen länger, weil wir wollen ja schon ein bisschen in die Tiefe gehen. Und ich habe mich mit dir natürlich ein bisschen beschäftigt, nachdem wir uns getroffen haben. Davor auch schon, aber jetzt intensiver. Und ich muss sagen, vieles, das mache ich ganz oft so, ich hoffe, es ist okay für dich, würde ich am Anfang mal direkt abhaken, damit wir tiefer reingehen wollen können. Weil ich finde es cool, was für eine Karriere du hingelegt hast, das ist total beeindruckend, ist total schön. Das kann auch gerne jeder auf LinkedIn nachlesen, kann sich mit dir vernetzen, finde ich super spannend. Ich finde, die Leute sollten dein Buch lesen, so, ne? Machtgebiete, tolles Buch. Ich finde den Namen auch schon total geil. Und ich glaube, wir haben in vielerlei Hinsicht eine sehr ähnliche Auffassung. Also eins der Dinge, die ich immer wieder in Interviews wiederhole, ist für mich so dieses, das Schlimmste, was einer Frau karrieretechnisch passieren kann, ist, Kinder zu bekommen. Obwohl ich nie sagen würde, es ist schlimm, Kinder zu bekommen. Aber man muss das manchmal so brutal benennen. Genau. Und da hast du auch so schön, du sagst, glaube ich, gern so Sollbruchstellen, ne? Und die größte ist dann Kinder bekommen und Co. So, jetzt ist aber die Frage so ein bisschen, und das habe ich auch rausgehört, willst du mit deinem Buch ja auch machen, so dieses, was können wir denn jetzt tun? Wenn wir aufhören wollen zu jammern und sagen, was können wir denn irgendwie dazu beitragen, dass es irgendwie besser wird und dass wir da hinkommen. Und da ist natürlich der spannende Nenner, die Hörerinnen von mir sind berufstätige Mütter. Das sind Frauen, die in Top-Positionen sind, aber auch Frauen, die in mittleren Positionen und auch ganz viele Frauen, die sagen, boah, ich habe mich vielleicht in dem Teilzeitweg verlaufen und finde jetzt keinen Job mehr. Oder ich stecke noch in dem, für mich geht ja nur Teilzeit, was mache ich denn jetzt? Du sagst auch so ganz klar, wie die meisten mittlerweile, ja, Augen auf bei der Partnerwahl, ne? So dieses, ist eine Karriereentscheidung. Gut, das sind aber alles Faktoren, die sind, wenn nicht die Scheidung bevorsteht oder schon hinter einem ist, sind die halt schon mal erstmal so ein bisschen rum und man hat so die Gegebenheiten, die man gerade hat. Und deswegen fände ich spannend, mit dir da erstmal zu starten, was man tun kann. Und da fand ich bei deinem Buch insgesamt am spannendsten, dass du sagst, ihr habt eine systemische Analyse von dem gemacht. Also ihr habt nicht einfach, weil ich kenne das, dass man Frauen fragt, was war denn so eure Hürde, wie habt ihr es denn hier hochgeschafft, ihr seid ja voll toll und schön, super spannende Fragen. Aber ihr habt euch die Geschichten von denen angehört und habt dann eine systemische Analyse gemacht. Und wenn du jetzt genauso auf diese Gruppe wie wir beide, wie auch meine Zuhörerinnen, berufstätige Mutter schaust, was hat dir das mitgegeben, wo wir jetzt aus deiner Meinung nach erstmal direkt reinsteigen könnten? Hast du da direkt für dich ein Thema?
Naja, also tatsächlich dieses, dass eigentlich alle Managerinnen mit uns zu Beginn oder nicht alle, aber die allermeisten von denen haben gesagt, wir können über alles Mögliche reden, aber bitte nicht das Kinderthema. Ich bin zu weit, dass wir darüber reden. Und nach einer Viertelstunde waren wir halt doch da, weil es eben so prägnant ist und weil sich so viele Geschichten und eben auch die größte Sollbruchstelle darum ranken. Ne? Und ich würde wirklich gerne einsteigen in diese Zerrissenheit. Auch weißt du, wir haben eine, die hat ja ihre Kinder quasi aus dem Lebenslauf genommen. Ne? Dieses geht wirklich beides? Ne? Oder muss ich als Mama irgendwo meine Kinder vielleicht auch verleugnen, damit das mit der Karriere noch klappt? Und dann aber auch mit dem Blick eben nach vorne. Ne? Was haben wir von diesen tollen Mamas gelernt auch? Ne? Was haben die anders gemacht?
Ja, finde ich super spannend. Ich habe da auch, also für mich war auch so ein ganz überraschender Moment, zwei Sachen dazu, gar einmal kurz. Einmal eine Gesprächspartnerin, Geschäftsleitung, eine Geschäftsführung war sie, die auch ganz klar sagte, boah Leute, mir tut das so weh, wenn Frauen ihre Kinder aus dem Lebenslauf streichen, sie findet das so schlimm, sie ist dafür, dass man das nicht macht. Und ein paar Sätze später kam aber das Thema, sie streicht gerade aus ihrem Lebenslauf, dass sie alleinerziehend ist, weil sie dadurch schon aktiv berufliche Nachteile bekommen hat. Und das deswegen jetzt verheimlicht. Und ich dachte so, wow, okay, cool. Das ist immer so wieder dieses Gefühl von, wir haben die eine Sache besprochen und dann kommt der nächste Stein so. Und der andere Aspekt, den ich gerne noch reinbringen würde, ist, ich fühle das leider auch total. Also ich habe ja selbst meine Führungslaufbahn gemacht und klar wussten die, dass ich Kinder habe. Aber klar auch dieses, da geht ja jetzt auch so ganz viel so Memes rum, so dieses arbeite, als hättest du keine Kinder und sei Mutter, als hättest du keine Arbeit, so, ne? Und nicht, dass ich das genauso gemacht hätte, aber schon dieses, es ist nicht cool, Mutter zu sein. Das ist mein größter Stofffaktor, glaube ich. Es ist kein Bad Bitch-Moment, wo du sagst, ja, boah, geil, du bist Mutter, Knaller, ne? Sondern es ist eher so, als würdest du sagen, keine Ahnung, ich stricke halt, und ist dann als einer dieser negativ weiblichen Dinge abgetan, wo wir auch wieder bei Kita sind, ne? Und bei Frau generell als Schimpfwort benutzt es ja Mädchenkram und so, ne?
Ja, und also da bist du ja auch gleich so ein bisschen bei dem, was macht denn dieses gesellschaftliche Rollenbild mit uns, ja? Nicht nur eben dieses Paradoxon, diesem schönen Spruch, den finde ich übrigens auch klasse, sondern dann auch mal zu gucken, was sind die Auswirkungen auf der Zahlenseite, ne? Eben, was bedeutet das für die Teilzeitquote, was ist eigentlich die Geschichte mit der Motherhood Penalty und so weiter, ne? Also dann auch zu gucken, ein gesellschaftliches Rollenbild führt eben auch zu ganz, ganz viel Auswirkungen, die zwar auf der einen Seite unmittelbar die Mütter betreffen, aber dann ja sich eben auch in einem gesellschaftlichen Nachteil niederschlagen, ne? Dadurch, dass wir dieses Bild und dieses Spannungsfeld so zementieren. Und dann haben wir erst über ganz viele andere Dinge geredet und trotzdem sind wir dann eben in der überwiegenden Anzahl der Fälle doch irgendwann bei der K-Frage gelandet. Warum? Weil es eben die allergrößte Sollbruchstelle ist in unserer systemischen Betrachtung. Größer als jede von den anderen, die sind auch wichtig, ne? Was passiert mit dem Einstieg, fehlende LIs und so weiter. Aber der Moment, in dem die Frau eine Mutter wird, die macht ganz viel mit ihr und die macht ganz viel mit ihrer Karriere. Und hier haben wir schon das Thema gehabt, dass die Mütter plötzlich in diesem Spannungsfeld auch waren. Wie gehe ich damit um? Und du hast eben dieses schöne Zitat gesagt, ne? Frauen sollten arbeiten, als hätten sie keine Kinder, aber sie sollen auch Kinder haben und betreuen, als hätten sie keine Arbeit. Und das haben natürlich diese Frauen auch gespürt. Und dann habe ich dir gesagt, die haben sehr unterschiedliche Wege gefunden, damit umzugehen. Und ohne die jetzt zu bewerten, muss man gucken, sind die für einen selber das Richtige, aber man muss eben auch schauen, was bedeutet das gesellschaftlich? Ne? Was bedeutet das für dich selber, wenn du, wie die eine Top-Managerin bei uns sagst, ich habe das Wort Mutter aus meinem Lebenslauf rausgenommen. Denn erst damit wurde der Blick wieder auf den Fakt gerichtet, dass ich eine hochkompetente KI-Spezialistin und Ingenieurin bin. Will man das? Ich meine, ich habe in meiner Karriere das immer sehr offen gespielt. Ich habe immer gesagt, ich habe Kinder, aber ich habe dann eben auch gesagt, wie ich damit umgehe. Und ich glaube, dass aus meiner Perspektive ist das der richtigere Weg. Denn was geben wir denn sonst für ein Signal an all die Frauen, die noch nachkommen? Ja, ich glaube, für die ist es wichtiger, sich Inspiration zu holen. Wie kann ich damit umgehen? Statt dass wir sozusagen die Kinder verstecken. Ne? Ich habe auch eine Top-Managerin, von der habe ich erst nach Jahren erfahren, dass die Kinder hat. Ich sage, das habe ich ja gar nicht gewusst. Und sagt sie, ja, ich erzähle das auch niemandem, weil ich nicht möchte, dass ich diese Fragen kriege und dass auch nur irgendeiner denkt, dass ich diesen herausfordernden Job nicht schaffen kann, wegen der Kinder.
Ja.
Das ist doch traurig.
Für mich ist das immer so ein so zwei verschiedene Seiten. Also ich kann immer schwer, ich möchte schwer zum Beispiel bei meinen Kundinnen denen raten, ob sie es ins Lebenslauf reinpacken oder nicht. Weil ich finde, der Fakt, erstmal eingeladen zu werden, ist halt eine große Hürde. Und da schon Dinge reinzuschreiben, die man einfach nicht verargumentieren kann. Man kann keine Einwandbehebung in dem Moment machen. Deswegen sage ich da immer, boah, da halte ich mich raus. Bei mir stand es jetzt auch drin. Ich hatte aber auch noch nicht die Nachteile gespürt davon. Ich wurde trotzdem befördert, habe trotzdem bin dann mit Kind noch in die nächsthöheren Führungspositionen in anderen Unternehmen eingeladen worden. Deswegen weiß ich nicht, wie ich darauf reagiert hätte. Ich finde aber auch, man kann sehr gut in Vorstellungsgesprächen darauf eingehen, wenn man sich wirklich dafür bereit macht, mit den Vorurteilen umzugehen und aktiv zu sagen, hier so handle ich das. Deswegen, ich habe eher ein Problem damit, wenn ich Posts lese, in denen steht, es ist irgendwie eine Frechheit, dass die eben Vorstellungsgespräch fragen, wie gehen sie mit den Kindern um. Das ist eine Frechheit, auf jeden Fall. Es ist doof, dass es nur Frauen gestellt wird, die Frage. Aber wenn
das ist nämlich die eigentliche
Frage, genau,
dass wir das eben nicht die Väter fragen. Ne?
Genau.
Wo sind denn ihre Kinder heute, während sie hier sitzen?
Richtig, das ist natürlich nicht cool und gleichzeitig brauche ich diese Frage ja, um sagen zu können, also wenn ich merke, mein Gegenüber hat hier ein bisschen sexistische Vorurteile, dann kann ich ja darauf eingehen und sagen, ganz ehrlich, gar kein Stress für mich, ich teile mir das mit meinem Partner, ich habe da eine klare Aufteilung, so, also gegen Vorurteile anzugehen und sie zu benennen, das finde ich persönlich, mag ich lieber.
Das kennt man ja aus den FBI-Verhandlungstrainings, ne? Die sogenannte Einwandvorwegnahme. Das kannst du eigentlich ehrlicherweise in jedem Vorstellungsgespräch
ja, auf jeden
annehmen.
Fall.
Wir sind leider noch nicht biasfrei. Ich glaube nur, ich würde es anders angehen, ne? Und würde proaktiv sagen, ich habe zwei tolle Kinder. Und falls Sie sich jetzt innerlich gedacht haben, wie wird die das schaffen, ne? Ich werde dank meiner Qualifikation ABC diese Rolle kompetent und wirksam ausüben.
Ja.
vielleicht in der Organisation anders als mein Vorgänger, aber sicherlich genauso erfolgreich. Und dann muss auch ja. gut sein. Ne? Da musst ja. du nicht noch von der Oma und der Babysitter.
Nein. Erzählen. Bin ich voll bei dir.
Niemanden an.
Ja.
Und ja. das einmal so klar zu benennen und da einen Punkt zu setzen, das ist sicherlich wirksamer und auch authentischer für einen selber, als die Kinder irgendwie unter den Tisch fallen.
Das finde ich auch. Also ich finde das, also das finde ich auch eine schwierige, gruselige Vorstellung, irgendwo zu arbeiten, ohne dass die es überhaupt wissen. Das finde ich schon merkwürdig. Das könnte ich, glaube ich, auch nicht. Was dann aber natürlich das nächste Problem ist, dann brauche ich als Frau ja wieder extra Kompetenzen. Also, ne, nehmen wir mal den, keine Ahnung, Introvertierten, gehen wir mal ein paar Vorurteile rein, ITler, der sich auf eine IT-Stelle bewirbt und aber eigentlich nicht gut darin ist, sich zu präsentieren, und der wird trotzdem eingestellt, weil wir wollen ja nur seine fachlichen Fähigkeiten. Jetzt braucht das gleiche Pendant als Frau, aber Fähigkeiten wie eine Managerin, damit sie so eine Einwandbehebung vorwegnehmen kann.
Ja, das ist leider noch so. Aber deswegen, ich meine, du hast ja zu Beginn den Claim von unserem Buch schon zitiert, ne? Change the system, not the women, bedeutet eben auch, dass wir auf eine gemeinsame Kultur hinarbeiten müssen, wo dieser Zusatzaufwand, diese Zusatzkompetenz nicht mehr gefordert ist. Aber es wäre auch naiv zu sagen, ich brauche es heute nicht mehr.
Finde ich voll schön, dass du das so sagst. Ich finde das wirklich gut, weil wir kriegen natürlich auch oft den Hinweis, hey, könnt ihr nicht auf Männer zugehen, und warum, die Frauen sind eh schon die Benachteiligten, warum müssen die sich jetzt noch die Arbeit machen und so. Und ich finde das nämlich auch, also letztendlich sind wir in einem System, wo wir benachteiligt werden, und wenn wir auf die gleiche Ebene wollen, es ist nicht fair, aber wir müssen aktuell mehr dafür machen.
Und guck mal, vielleicht sind ja auch Hörerinnen und Hörer deines Podcasts dabei, die in Personalabteilungen sitzen. Und da begleitet man ja oft auch andere. Und ich erinnere mich auch noch an eine Situation, wo ich mit einem sehr senioren Kollegen ein Vorstellungsgespräch für seinen Bereich geführt habe, aus meiner HR-Verantwortlichkeit heraus. Und er diese unsägliche Frage der Frau gestellt hat. Ja, ich sehe, Sie haben zwei Kinder. Wie machen Sie das denn mit der Vereinbarkeit? Ja? Und ich dann nicht nur im Gespräch relativ schnell abgebogen bin, sondern mir den hinterher auch geschnappt habe und habe gesagt, hallo, die 80er haben heute angeklopft, sie wollen ihre Interviewfragen zurück, ja, beim nächsten Mal nicht mehr.
Ja, sehr cool. Aber was mache ich dann als HRlerin in so einem Gespräch, wenn die Frau nicht von sich aus sagt, hier, pass auf, ich handhabe das, kein Stress, kann nicht mit umgehen, weil wir ja leider... Einige der Vorurteile, mit denen wir Frauen konfrontiert werden, die leben wir ja leider auch noch aktuell. Also es ist ja schon so, dass Frauen sich in eine Teilzeit drängen lassen, auch wenn sie es nicht unbedingt wollen. Manche machen es auch aktiv freiwillig, keine Frage, aber viele lassen sich da auch reindrängen. Viele übernehmen dann die ganzen Kinderkranktage. Viele sind dann innerlich abwesend, weil sie den ganzen Mental Load tragen und. Wie würdest du da mit diesem Kollegen umgehen, dass du ihm sagst, wie würdest du ihm jetzt helfen, das umzuformulieren, zu sagen, wie kann ich denn dann damit umgehen, wenn sie nicht selbst damit um die Ecke kommt?
Also in dem Gespräch selber, ne? Die Frauen haben immer irgendeine Antwort, weil sie ja schon damit rechnen, dass die Frage kommt. Aber in dem Gespräch selber bin ich sehr, sehr schnell quasi direkt nach ihrer Antwort auf ihre Qualifikation gekommen.
Ja, cool.
Gut, das ist für uns nicht relevant. Wir würden gerne noch mal mehr hören, warum sie dieses große Projekt so fantastisch gewuppt haben. Und ich habe wirklich hinterher, ich habe doch so anmoderiert mit ihm, ne? Das war jetzt kein Scherz, sondern
cool.
Ich habe ihn dann im One-on-One mir geschnappt und ihm einfach auch erklärt, dass wir diese Fragen nicht mehr stellen. Und wenn er jetzt weiter diese Fragen stellen will, dass ich dann knallhart auch jedem Mann, den er zum Gespräch anschleppt, genau diese Frage stellen werde.
Ja.
Damit wir gleiche Auswahlkriterien haben, das aber insgesamt völlig irrelevant finde für das, wofür wir die Menschen einstellen wollen. Mal abgesehen davon, ich glaube, dass Eltern fantastische Manager sind. Ja?
Absolut.
Ich habe durch meine beiden Kinder mehr gelernt als durch jedes Leadership-Seminar vorher. Da gibt es ja nun auch 1000 Studien dazu. Aber Fakt ist auch, du hast es eben angeschnitten, ne? Wir haben, dass fast jede zweite erwerbstätige Frau in Deutschland Teilzeit arbeitet. Das sind halt bei Männern nur 12%.
Ja? Mhm.
Und das bedeutet aber auch, dass diese Motherhood-Penalty natürlich bei den Frauen viel, viel mehr reinhaut. Gerade durch die Teilzeit, durch die Karriereunterbrechung. Ja. Die Motherhood-Penalty, also die Bestrafung dafür, dass du eine Mutter wirst, auf der Euro-Seite liegt bei 61% Differenz. Das finde ich wirklich hart. Und über die Hälfte aller Frauen sagt in Befragungen, dass es ihr wahnsinnig schwerfällt, Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen.
Ja.
So, wenn du dann mal noch drauf addierst, dass Frauen im Schnitt knapp 30 Wochenstunden mit der berühmten Care-Arbeit verbringen, Männer aber nur 21 Stunden, dann kriegt man, glaube ich, auch noch mal auf der Faktenseite ein Gespür dafür, in welcher Zerreißprobe wir uns ständig befinden und die wir balancieren müssen. Und wenn du gerade sagst, immer die Mamas nehmen die Kindkranktage, ja, die Barmer hat das mal erhoben, Mütter bleiben dreimal so häufig zu Hause, wenn sie krank sind, wie die Väter.
Ja. Ja, also ich finde es sogar noch eine kleine Zahl. Ich hätte sogar mehr vermutet. Also es ist wirklich krass, weil da spielen ja wieder unsere Glaubenssätze rein, dass wir da sein müssen für die Kinder, aber auch die Glaubenssätze, dass die Karriere vom Mann wichtiger ist, dass man den ja nicht stören darf und. Also da kommt ja ganz viel zusammen. Wenn wir jetzt über Macht sprechen, ne, ich finde dieses Wort Macht in deinem Titel, in eurem Titel, ihr habt es ja zusammengeschrieben, so schön. Wenn ich jetzt auf diese Personen schaue, Frauen, die sagen, ich bin vielleicht vollzeitnah, ich bin vielleicht irgendwie in Teilzeit, ich suche vielleicht, ich bin aber eben in diesen ganzen, du kennst sie wahrscheinlich, die ganzen Glaubenssätze, die Frauen dazu bringen, dass sie weniger Grenzen setzen, dass sie weniger stark sich nach vorne bringen, sich und ihre Stärken nach vorne bringen und so weiter. Wenn wir da drauf gucken und wir sagen, okay, was wäre denn jetzt so ein erstes Machtgebiet, was du dir zurückholen könntest?
Ich würde direkt mal zu Hause anfangen, ne? Also mein Top-Karriere-Tipp Nummer 1 ist wirklich dieses Augen auf bei der Partnerwahl. Ja. Mhm. Wenn man jetzt schon einen hat, gut, dann muss man jetzt mit dem arbeiten, was man hat. Aber das ist auch wichtig, weißt du? Beziehung ist genauso wie Arbeitsleben immer wieder auch verhandeln, aushandeln der Bedingungen des Zusammenseins. Und gerade wenn das Kind kommt, muss man manche Dinge verhandeln, die man vielleicht vorher überhaupt nicht gedacht hat, dass man die müsste. Jeder hat irgendwie so stillschweigend gedacht, das wird so oder so laufen. Ja.
Ja.
Kindkranktage ist zum Beispiel ein tolles Beispiel dafür, weil eben plötzlich die Frage ist, ist denn eine Karriere wichtiger als die andere?
Mhm.
Ich kenne ein paar, die haben das fantastisch gelöst. Ja. Die haben gesagt, hier mit so einer Münze, ne? Einer bleibt immer an den geraden Tagen zu Hause, der andere an den geraden Tagen.
Ja. Ja.
Das kannst du auch mit Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
Machen wir auch genauso. Ich finde das auch mega.
Wie auch immer, ja, aber es nimmt automatisch die Diskussion raus, ist jetzt mein Tag wichtiger als deiner?
Sondern ja.
Guckt auf den Kalender und dann ist klar, wer anruft und sich meldet. Ja?
Und sich vorher mal Gedanken machen, was, das sagtest du, glaube ich, auch in einem Interview, ist es Geld, was hier den Wert stellt oder ist es vielleicht auch berufliche Erfüllung? Also was haben wir eigentlich für ein Wertesystem? Ist immer der Mensch am wichtigsten, der am meisten Geld verdient? Wenn das euer Wertesystem ist, sage ich zu meinen Kunden immer, fein, dann ist das auch das, was ihr euren Kindern transportiert und so, dann seid ihr im absolut extremsten Kapitalismus, den wir uns vorstellen können. Oder gibt es irgendwie mindestens mal Graustufen oder habt ihr vielleicht ein ganz anderes Wertesystem? Und dann lebt doch eure Entscheidungen auch nach diesem Wertesystem.
Aber dafür musst du halt drüber reden, du musst es einfach auf den Tisch holen. Ne?
Ja,
und viele
sind
dann schon erstaunt, wie tradiert der ach so fortschrittlich hippe Typ, den sie irgendwie im Prenzlauer Berg sich eingesammelt haben,
die
Möglichkeit ist. Ja.
Ja, oder man selbst auch, ne? Also viele Frauen, ich erlebe auch, dass sie erschreckt sind bei sich selbst, was sie dann doch noch für Glaubenssätze in sich tragen, weil auch, also wir dürfen uns davon ja selbst nicht frei machen. Du sagtest auch irgendwo so schön, es ist ja gar kein Männer gegen Frauen, wir mögen Männer total gern. Ich kann total drüber lachen, in welche Fallen da Männer so tapsen und dann genauso wieder drüber lachen, in welche Fallen wir so tapsen und würde mir immer so sehr wünschen, gerade wenn ich doch einen Partner habe zu Hause, wie cool, ich kann ja voneinander lernen. Ne? Ich könnte ja jetzt gucken, der macht so, ich mach so, wir können beide so ein bisschen drüber lachen und sagen, ha, wo haben wir denn das komische Muster her? Lass uns mal Neues schaffen.
Ja, auch gerade dieses, dass die Frauen quasi wie automatisch sagen, ja, ich bin jetzt schwanger und dann werde ich in Teilzeit gehen, so als gäbe es keine anderen Optionen. Ne?
Ja.
Und dann sind wir aber auch schnell bei dem Thema, wie sind denn derzeit die Rahmenbedingungen, was sehen sie denn bei anderen? Und sie sehen schon das, was wir ja auch in unserem Buch beschrieben haben, sie sehen auch ganz viele erschöpfte Frauen, die beides versuchen, die aber in einem System gefangen sind, was unzureichende Betreuung stellt, was dafür sorgt, dass wenn sie da drin sind, dass sie sich doppelt und dreifach behaupten müssen, dass sie nebenher aber auch noch angegriffen werden, entweder dafür, dass sie Mutter sind, dass sie keine Mutter sind oder dass sie überhaupt das sind, was sie sind in einer vielleicht männlich geprägten Welt. Ja. Und das erschöpft die ja auch wahnsinnig. Und ehrlicherweise, ich habe auch durchaus Verständnis, dass dann manche sagen, du, ich nehme mir den Stress raus und ich gehe auf Teilzeit. Nur was halt vergessen wird, ist, ne, was bedeutet das für uns selber? Auch mal so on the long run, ne? Alter, Armut ist weiblich. bedeutet das für unsere berufliche Erfüllung? Was bedeutet das für unsere Kinder? Was legen wir denen
für ein Vorbild
vor? Mhm. Und du hast es im Buch gesehen, ich meine, wir haben ja mal eine Zahl dran gemacht. Ne? 75 Milliarden Euro pro Jahr für unsere gesamte Wirtschaft.
Ja, 372.
Weil Frauen nicht gleichberechtigt am Erwerbsleben teilnehmen können. Weil das ist ja oft auch nicht nur eine Entscheidung des unbewussten Biases, sondern vielleicht auch schlicht und ergreifend einfach mal sagen.
Ja. Und dann finde ich das Schlimmste, dass sie am Ende noch nicht mal Entlastung dadurch bekommt. Also das ist das, was ich ganz viel mittlerweile bespreche, ist so dieses, die Idee, ich gehe in Teilzeit, weil es entlastender ist, stimmt dann für viele noch nicht mal, weil sie dann auf der Arbeit sich doppelt so sehr beweisen müssen, weil sie ist ja nur Teilzeitkraft, weil sie dann da die Überstunden macht, für die sie nicht bezahlt wird, weil sie trotzdem die Projekte nicht kriegt und wieder macht und tut und dann gleichzeitig aber im Privaten sagt, ich bin ja in Teilzeit, ich bin die, die da bleibt, wenn das Kind krank ist, ich bin die, die früher abholt, wenn die Kita zumacht, ich bin die, die jetzt extra Bastelprojekte machen muss, weil ich bin ja in Teilzeit, ich habe doch jetzt die Zeit, den Kuchen zu backen. Das heißt, es kommen ganz oft einfach mehr Aufgaben obendrauf und hast mehr Stress, als wenn du Vollzeit arbeiten würdest. Ich habe heute witzigerweise eine E-Mail von einer Kundin beantwortet, die geschrieben hat, sie hat das jetzt alles umgesetzt, sie hat einen neuen Job, sie ist tatsächlich, hat sich getraut, sie staunt über sich selbst, in Vollzeit zu gehen, hat mit ihrem Partner endlich diese Gespräche alle durchgeführt, hat eine Nanny angestellt und es ist einfach dieser Effekt, mit dem Partner auf Augenhöhe zu sein, wir sind beide Vollzeit, diese Argumentation schon wegzunehmen, nicht mehr ausrechnen zu müssen, okay, 70-30, du machst also irgendwie 70% der Care-Arbeit, du 30, wie verteilen wir das denn jetzt? Ist ein bisschen schwieriger, als zu sagen 50-50, ach cool, halbe-halbe aufteilen ist irgendwie, das kriegen wir hin. So. Und das finde ich total schön, weil sie auch, sie hat tatsächlich bestätigt am Ende, sie hat weniger Stress als vorher, weil einfach ganz viel jetzt glasklar ist. Und das finde ich einen total coolen Effekt.
Aber auch das muss immer wieder überprüft werden, ist meine Erfahrung. Ne? Gerade auch so diese vielen kleinen Mini-Aufgaben, die man dann doch halt nochmal schnell macht. Ne? Also wenn mir Männer erzählen, dass sie sich zu Hause natürlich auch beim Mental Load einbringen, ja, dann ist mein Lieblings, dass ich dann sage, ich finde das so spitze. Du, vielleicht kann ich da noch von dir mir einen Tipp abgreifen. Was hast denn du als letztes Geburtstagsgeschenk gekauft, als deine Tochter bei einer Freundin eingeladen gewesen ist? Das Schweigen im Walde.
Ah, schön.
Ja, weil es eben doch, ne?
Ja.
Nicht die vielen nitty-gritty kleinen und nochmal hier dran denken und da und Weihnachtsgeschenk für die Flötenlehrerin und weißt du, was wir alles noch so mal eben machen, ne?
Ja, genau, so ist am Ende doch
schnell. Statt einfach mal relaxen tun.
Ja. Wie war es denn für dich, dieser Bruch aus deinen da ja schon hohen Positionen, dann Mutter zu werden und wahrscheinlich, ich weiß nicht, im Schnitt, Studien zeigen ja, dass Frauen, die das schaffen, die das umsetzen, auch schon Mütter hatten, die das ein Stück weit umgesetzt haben. Ich glaube, du hast irgendwo auch erwähnt, deine Mutter war schon auch feministisch unterwegs. Das heißt, wahrscheinlich bist du mit einem anderen Mindset da schon reingegangen, oder?
Du, ich habe meine Mutter immer als auch arbeitend erlebt. Ne? Ich habe viele Geschwister und die hat aber auch immer nebenher gearbeitet. Mhm. Ist sowieso eine Organisationskönigin. Deswegen, ich bin da sicherlich auch mit einem Rollenbild aufgewachsen, was mich darin bestärkt hat. Das war trotzdem aber nicht einfach. Ne? Und ich glaube, ich hatte einfach immer wieder den Mut, Dinge auszuprobieren, auch wenn die vorher noch keiner so gemacht hat. Ich habe schon öfter die Geschichte erzählt, wie ich mit der Cosima im Mutterschutz war und dann kam die Nachricht, dass wir einen Termin beim Bundeskartellamt haben, den ich wirklich 2 Jahre lang vorbereitet hatte. Mhm. Und dann sollte der kommen und dann rief mein Chef an und sagte, ja, der Termin ist jetzt da. Schade, du kannst ja nicht mit, du bist ja im Mutterschutz, na, was machst du mit dem Kind? Ich habe gesagt, ich glaube, es hackt ja, natürlich komme ich
mit. Ich bin da, Moment.
Und was habe ich dann gemacht? Ich habe also Cosima und die Babysitterin mitgeschleppt. Wir standen dann zum Termin vor dem Bundeskartellamt. Dann waren die erst so ein bisschen, was machen wir jetzt hier mit dem Kind? Ja, ich dachte, ja, das kommt jetzt hier mit und war im Saal mit der Babysitterin. Und dann ist Cosima das erste Baby gewesen, was einen eigenen Besucherausweis im Hotelamt bekommen hat. Ja? Also, weißt du, ich will damit sagen, wir müssen manchmal auch Grenzen verschieben, die eigentlich nur in unserem Kopf existieren, wenn wir diese Dinge möglich machen wollen. Ist es in dem Moment vielleicht ein Zusatzstress? Ja, natürlich. Und auf der anderen Seite, so dealen wir doch immer wieder aus, dass wir Sachen auch machen können, die uns genauso wichtig sind. Weißt du, ich liebe meine Kinder, aber ich liebe eben auch die Dinge, die ich auf der Arbeit tue.
Ja, und es ist ja gleichzeitig, Ja, und es ist doch auch super befriedigend. Also es ist so, wie wir hatten es ganz am Anfang davon, auf der Arbeit möglichst nicht so mamamäßig rüberzukommen, kommt nicht cool. Und da haben wir ganz viele Vorurteile zu. Wir haben aber auch ganz viele Vorurteile, wie schrecklich das denn wäre, in deinem Mutterschutz arbeiten zu müssen. Und wir haben ja schließlich, und wir haben ja ein Recht drauf, und ich muss jetzt hier. Aber faktisch, also bei mir war das auch so, bei meinem ersten Kind habe ich damals noch ein Studium gemacht. Also vorher schon, und ich hatte aber so die letzten Prüfungen kurz vor der Geburt, also einen Tag nach ET offiziell, hat dann noch ein paar Tage gedauert, und im Mutterschutz hatte ich Prüfungen und danach kam noch ein Semester. Und ich muss sagen, ich bin da einfach rangegangen mit einem, naja, guck mal halt mal, ne? Also habe ich auch irgendwas zu tun, weil ganz ehrlich, also als Führungskraft, ich hatte damals schon extrem viele Mitarbeitende in Dreischichtbetrieben, ich war ein gewisses Stresslevel gewohnt. Jetzt so dieses ganze Rumsitzen war jetzt nicht so leicht für mich. Also ich fand es total cool, diese Prüfungen noch ablegen zu dürfen. Mir hat es Spaß gemacht. Und später auch so dieses, in den ersten Monaten war ich zu Hause, weil ich mal gucken wollte, wie ist denn das mit, man muss ja irgendwie auch wieder heilen, ne? Man muss ja irgendwie gesund werden, mal gucken, will man denn stillen oder nicht, so. Und dann bin ich jeden Samstag noch in die Uni gefahren. Und das war so cool zu wissen, dieses paar Tage alte Kind, super Papa, viel Spaß. Ich bin jetzt mal 8 Stunden in der Uni. Und dann, ne, war ich immer noch 6 Tage mit einem Kind allein. Das war immer noch verdammt viel für mich so. Und das war so schön. Und wenn es nicht funktioniert, hätte es halt nicht funktioniert. Dann hätte man, ne, also wenn du nach deinem Ausflug gemerkt hättest, puh, war nicht so cool, machst es halt nicht wieder. Aber vielleicht gibt es dir halt auch unglaublich viel Erfüllung.
Ja, und schau mal, wenn du das nicht so gemacht hättest, dann würdest du auch, finde ich, dem Vater was nehmen, ne?
Ja,
Ich sag
voll.
mal, wenn wir das anders machen, wir erziehen natürlich die Väter auch in so eine Inkompetenz hinein,
Ja.
dass eben nur wir wissen, was ist denn die aktuelle Windelgröße, die Feuchttücher und keine Ahnung, wann ist eigentlich immer der Mittagsschlaf und so weiter. Also wir müssen sie auch gleich kompetent werden lassen. Und ja, auch wenn vielleicht dann dreimal nochmal der Rückenkrabbler kommt beim Kind, ja, dann müssen wir dann halt selber lernen, wie sie die Windel nochmal anders
Total.
anlegen.
Ja.
Aber dann sind sie eben, wenn wir davon reden, dass wir Partner auf Augenhöhe haben wollen, müssen wir ihnen auch die Chance geben und sie in die Verpflichtung nehmen, aber dann auch in der Verpflichtung sein lassen.
Lernen loszulassen. Ne? Ich plädiere immer dafür, dass man die Kompetenzen, die man beruflich aufgebaut hat, zu Hause mal anwendet. Weil so wie wir das, die Konstellation, die wir am Anfang theoretisch besprochen haben, sie ist irgendwie in Teilzeit, sie übernimmt irgendwie mehr Care-Arbeit, so wie wir es im Schnitt in Deutschland haben. Da ist es für mich so, dass ich immer sage, ihr müsst anerkennen, dass ihr zu Hause die Chefin, ihr seid die Managerin und euer Partner, ihr könnt euch mal überlegen, auf welcher Stufe ist der gerade. Ist der Praktikant? Ist der schon Assistent? Ist der irgendwie ein Teammitglied? Oder ist der wirklich einfach ein Kollege in einer anderen Abteilung? So. Und da auch zu gucken, wir haben jetzt gelernt im Beruf alle, wie funktioniert Delegieren wirklich? Wir wissen alle, dass so, wie wir früher delegiert haben, war nicht cool. Dieses, hacke noch hinterher, habe eigentlich alles im Blick. Nein, wir müssen richtig delegieren. Wir wissen alle theoretisch, wie es geht und im besten Fall haben wir es beruflich auch schon gelernt. Und es muss zu Hause auch genauso funktionieren. Also Windeln zum Beispiel hat mein Partner gemeint, ich hatte noch nie eine Ahnung, welche Windelgrößen es so gibt überhaupt. Weil warum soll ich denn Windelgrößen kennen? Wofür? Das ist doch die Aufgabe von meinem Partner. Und dann muss ich aber ja zulassen, dass ich dieses Leck an Wissen habe. Weil, also warum mir dieses Wissen aneignen, das ist einfach überflüssiges Wissen in dem Moment. Und das habe ich als Führungskraft ja auch lernen müssen, gewisse Dinge einfach nicht zu wissen, weil sie nicht wichtig sind. Ich weiß das Endergebnis, da liegen Windeln und die passen. So, das muss ich wissen, mehr aber auch nicht. So, ich finde, da können wir total viel von dem einen ins andere übertragen. Wir reden gerade immer viel davon, wie viele Kompetenzen, hast du vorhin auch schon gesagt, du hast als Managerin, als Führungskraft ganz viel gelernt als Mutter. Aber genauso geht es eben auch andersrum. Wir machen im Beruflichen ganz logischerweise schon Dinge, die sich im Privaten total lohnen.
Das stimmt, ja. Und weißt du, diese Klarheit auch für sich zu haben und zu sagen, das ist in Ordnung, das auch so zu tun, sich das selber erlauben, ist, glaube ich, genauso wichtig. Und wir haben ja darüber geredet, dass wir eben mit all den tollen Frauen über ihre Geschichten geredet haben. Wir haben ja mit denen aber auch über ihre Lifehacks geredet, also sozusagen die Tipps, die sie mitgeben. Und ich finde, ein total wichtiger in dem Zusammenhang ist auch der von der Simone Menne. Die hat nämlich gesagt, sag immer laut, was du willst. Und für niemanden gilt das mehr als für die sozusagen auch frisch gebackenen Mütter, ne? Weil die warten ganz oft auch, dass vielleicht jemand erkennt, dass sie trotz Familie, trotz Kind ambitioniert sind,
Dass
dass ihre
jemand ihre
Ziele
Leistung
in
sieht.
Frage kommen, etc. Und dass die sich hier ebenso erlauben
Ja.
zu sagen, ich will diese Rolle, bis dann, aber auch zu sagen, und das sind übrigens die Bedingungen, die ich dafür brauche, ja. Denn was passiert sonst? Sonst schlägt auch da ein Bias zu, dass eben Mütter schon auch schnell als, ja, nee, die kommt ja nicht in Frage, die ist ja nicht verfügbar, die, ne, die packt das nicht, die will das bestimmt nicht, die hat ja so lange gewartet auf das Kind, whatsoever da in den Köpfen passiert. Ne? Und dieses zu sagen, ich will, ist in dem Fall eben genauso eine Führungsstärke, nur ja, für sich selber.
Ja, ich finde das ganz stark, weil das ist genau das, wofür ich immer plädiere, wir haben Hebel. Ne? Also wir haben ein System, wir haben nicht genug Kita-Plätze, wir haben, alles ganz doof. Aber am Ende, ich würde gerne mal für den Schluss kurz, dass wir so langsam zum Ende kommen, du hast dieses Thema benannt, Machtgebiete, holt euch erstmal zu Hause die Macht zurück, schaut, wo da euer Machtgebiet ist. Und das finde ich wunderschön, weil da haben wir riesengroße Hebel, alle Mann noch selbst. Frauen, die sagen, wir sind gleichberechtigt, wir sind 50-50. Ich spreche mit so vielen Frauen wöchentlich. Wir haben da noch Hebel. Ich weiß es auch von mir selbst, bei dir ist es bestimmt auch ähnlich. Ich bin auch mit einer berufstätigen Mutter aufgewachsen. Ich bin in eine gleichberechtigte Partnerschaft. Aber es war Arbeit, dahin zu kommen, dass sie mit Kindern gleichberechtigt bleibt. Und zwar über Jahre und immer wieder und wieder und wieder. Und es war ein Selbstaufdecken von Fehlern, die auch ich gemacht habe, weil ne, man dann doch plötzlich Dinge übernimmt und sich denkt so... Ne? So, ich habe vor 2 Jahren habe ich immer erzählt, so mein geilstes Erlebnis, mal nicht zu packen und irgendwie zu den Großeltern zu fahren und zu sagen, Schatz, wo ist eigentlich? War einer meiner Lieblingsmomente, wo ich dachte, ich habe keine Ahnung, in welchem Koffer hier irgendwas ist. Krasses Gefühl, so, kennen Frauen nicht so oft. Das kennen viele Frauen einfach nicht, dieses Gefühl. Keine Ahnung, wo das ist. Was weiß ich, ob der Socken mitgenommen hat. So, total schön, also Macht, sich zu Hause zurückzuholen. Und dieses Handheben, ne, das finde ich auch total wichtig. Also da haben wir Frauen selbst einen ganz großen, starken Hebel. Wir können vieles schaffen, wir müssen es ausprobieren und wir müssen erstmal sagen, ja, bin ich bereit zu. Und dann aber Punkt dazu.
Die dritte und genauso wichtige Macht ist eben auch unsere politische Macht. Ne? Stärker noch durch unsere Wahlen zu zeigen, was wir wollen. Ich mache mir große, große Sorgen über diejenigen, und ich sage es jetzt hier auch mal ganz klar, die AfD wählen, weil die, glaube ich, keine Ahnung haben, was das für sie als Mütter bedeuten würde, wenn diese Wahlprogramme umgesetzt werden.
Ja.
Und wir haben im Buch die Nicola Fuchs-Schündeln, die gesagt hat, Reformen verändern die Normen, weil der Gesetzgeber damit zeigt, was das gesellschaftlich erwünschte Verhalten ist. Und wenn wir wollen, dass wir eben mehr Betreuungsplätze haben, dass sich beim Thema Elterngeld und Elternzeit was tut, dass wir über das Ehegattensplitting hin in ein Modell reden, was eben zeitgemäß ist und eben nicht dieses alte Bild zementiert, dann müssen wir auch in Wahlen und im politischen Kontext unsere Stimme hier sehr deutlich ausdrücken.
Ja.
Ich weiß, dass wir Mütter so viel schon zwar auf dem Zettel haben, aber gerade in diesen Momenten ist es super, super wichtig, dass wir das sehr, sehr deutlich zeigen.
Ja, ich bin zu 100% bei dir. Jetzt muss ich da aber noch was dranhängen, weil das Thema ist einfach zu spannend. Jetzt haben du und ich wahrscheinlich beides die Bubble, die schon nicht AfD wählt. Wie kommen wir jetzt dahin, die Menschen zu beeinflussen, die es aktuell tun?
Wir müssen raus aus der Bubble. Meine, guck mal, wir machen ja mit dem Buch gerade nichts anderes. Das erste halbe Jahr haben wir ganz viel mit Frauen gesprochen. Das war total wichtig, um denen zu sagen, du bist nicht allein und du bist nicht verkehrt und du bist auch nicht schuld an all dem, was da passiert. Ja? Und du kannst Teil der Veränderung sein, weil wenn wir uns nämlich alle zusammentun, dann können wir das schaffen. Jetzt gehen wir aber raus aus der Bubble. Wir reden jetzt zum Beispiel im Moment ganz, ganz viel in männlichen Machtgebieten. Wir gehen in die Stahlindustrie, in die IT. Wir sind in der Woche im Playboy und fucking
ja, hab ich gesehen, das ist so geil. Ich finde es so mega. Wir
versuchen, die zu erreichen, die nicht über das Thema reden.
Ja.
Und ähnlich muss es auch mit dem AfD-Thema sein. Ja? Wir sind ja zu sehr unpolitischen Wesen geworden. Ich glaube, wir dürfen uns trauen, auch wieder mit Menschen, die wir kennen, über solche Themen zu reden. Denn wenn jeder Fünfte inzwischen AfD wählt, dann weißt du, dass in deinem Freundeskreis wahrscheinlich locker 2 bis 3 Menschen sind. Und nur wenn wir in den Diskurs mit denen kommen, haben wir überhaupt die Chance, denen nochmal andere Denkanstöße mitzugeben.
Das finde ich den perfekten Satz. Das ist auch, also das ist das, was ich mit Gleichberechtigung gemacht habe. Erstmal in den Freundeskreis rennen und wie du schon sagst, die netten, hippen Berliner um die Ecke finden, von denen man glaubt, die sind bestimmt für Gleichberechtigung und mal eine These in den Raum stellen und gucken, wie der gute Mann guckt. Und schon hat man sich mit den Partnern der Freundinnen angelegt, aber macht ja nichts, weil man will ja was verändern. So,
das die will man ja selber nicht heiraten.
Ja, genau. So, also kann man ja erstmal gucken, kann man ein bisschen so reintippen und gucken, was passiert. Dadurch hatte ich super spannende Gespräche mit Männern. Einfach mal ne, Thesen aufzustellen und zu gucken, einfach auch mal wieder spannende Gespräche zu haben, wie man sie als Studentin vielleicht hatte oder so, einfach mal nicht mehr dieses, wir reden nur über Blabla, sondern wir setzen auch einfach mal ein Thema und gucken mal und diskutieren mal wieder, echt wie aufregend auch.
Wir halten das aus, ja, wir diskutieren nicht sofort, um Recht zu haben, sondern um erstmal überhaupt hier was in Gang zu setzen. Das haben wir an vielen Stellen verlernt, ja. Wir gucken TikTok-Reels und die sind nach 20 Sekunden zu Ende. Aber sich mal hinzusetzen und mit jemand anderem auszudiskutieren und das auch zu ertragen, das dürfen wir gern wieder mehr lernen.
Ja, total. Und genau das Gleiche können wir dann natürlich auch im politischen Sinne machen. Zu sagen, wir sprechen wirklich offen darüber, vielleicht gar nicht unbedingt, was man wählt, sondern grundsätzlich, was wir brauchen und ne, was man denn machen könnte. So, finde ich super. Finde ich richtig gut. Damit können wir rausgehen. Dann haben wir jetzt also hier eure Machtgebiete erschließen, Hand heben und dann sind wir jetzt alle nochmal ein bisschen mehr politische Wesen. Das finde ich gut.
Sehr schön.
Cool, danke dir, Christina.
Voll gerne.